Lob unseres Herrn stehen, wie wir es gerade eben gesungen haben. Schön, dass ihr da seid. Wir sind immer noch dezimiert. Einige haben sich abgemeldet. Jürgen ist am anderen Ende von Deutschland und andere haben sich auch abgemeldet. Es sind immer noch einige krank. Ich hoffe, dass wir auch uns irgendwann in Kürze mal wieder alle zusammenfinden. Und wahrscheinlich kommt auch noch jemand hinterher. Herr Jesus, wir danken dir heute Morgen, dass wir wieder hier sein dürfen. Es ist dein Haus, es ist deine Gemeinde. Du willst deine Gemeinde bauen, Herr. Und deswegen wollen wir dir auch diese Gemeinde anvertrauen, Herr. Dass du mit deinem Heiligen Geist in unserer Mitte wirkst, auch heute Morgen. Lass uns hören und verstehen, was du uns zu sagen hast, Herr. Wir freuen uns, dass Klaus heute Morgen da ist, uns das Wort bringen wird. Und wir sind gespannt, was du für uns auf sein Herz gelegt hast, Herr. Segne jeden, der heute Morgen hier ist, und sei du bei all denen, die unterwegs sind. Mehrere sind verreist, manche sind krank, andere können gar nicht kommen aus Gesundheitsgründen. Auch heute Morgen wollen wir sie nicht vergessen, ganz besonders Senta. Es geht ihr besser, aber sei du auch bei ihr, Herr, dass das jetzt alles gut verläuft mit ihrer Hand, dass sie nicht doch noch operiert werden muss. Wir danken dir dafür, dass wir auch füreinander da sein und füreinander beten dürfen und wissen dürfen, du bist ein Gott, der Gebet erhört. Darüber freuen wir uns und wir wollen dich preisen und dir alle Ehre geben. Amen. Amen. Dann haben wir die Bekanntmachungen. Könnt ihr das begreifen? Gott kannte uns. Er kannte unser ganzes Leben. Er wusste im Voraus unsere Sünden und liebte uns dennoch so sehr, dass er uns schon erwählte, bevor wir geboren wurden. Am Anfang hatte er den Plan, sich selbst in Jesus Christus zu opfern, um ewige Gesellschaft mit uns zu haben. Ich weiß nicht, ob wir das immer begreifen. Gott wusste schon vorher um unsere Sünde, die ich tun würde. Aber er ließ seinen geliebten Sohn Jesus am Kreuz sterben, um der Vergebung dieser Sünden willen. Er hat es getan aus seiner überströmenden Gnade. Ein Wunder für uns Menschen. Wirklich ein wirkliches Wunder. Wir dürfen uns zu der Zahl der Erretteten zählen, weil wir uns bewusst für Jesus entschieden haben. Und wer Jesus als Herrn annimmt, für den geht der wunderbare Plan Gottes auf. Und dieser Gott, der sich für uns geopfert hat und der durch seinen Geist in unserer Mitte ist, der sagt uns: Ich bin ein Gott, der dich sieht. Und was das bedeutet, das wird uns nachher unser lieber Bruder Klaus Schott herzlich willkommen. Er ist ganz kurzfristig eingesprungen, weil ich ja bis gestern Abend noch unterwegs war und hier eigentlich auch jemand anders predigen sollte. Und da habe ich auch wieder eine Absage gekriegt und da habe ich Klaus angerufen: Was machst du am Sonntag? Ja, da habe ich keinen Dienst, habe ich gesagt: Doch, hast du. Herrn zu sagen und uns zu freuen, ihn zu loben. Wir waren in Flensburg zum 90. Geburtstag von Julianes Vater. Was ist das für eine Gnade? Wer von uns wird 90? Hände hoch. Es war eine schöne Feier und es war ein Onkel von Juliane da mit seiner Frau aus Kaltental. Man muss also 7 Stunden mit dem Zug fahren. Frankenthal, Entschuldigung, ich war schon wieder bei dieser komischen Fernsehsendung da. Frankenthal, 7 Stunden mit dem Zug. Und der hat 2 Tage lang mir nur Fragen gestellt. Die sind katholisch. Ich habe dem das Wort Gottes rauf und runter erklärt. Preis dem Herrn. Das ist doch schön. Dann habe ich ihm gesagt, er fragte nach unserer Religion, habe ich gesagt, wir haben keine. Dann habe ich gesagt, das Christentum ist keine Religion, sondern eine Person. Und die heißt Jesus Christus. Und mit dem musst du eine gesunde Beziehung haben. Dann kann der Rest auch was werden. Aber ich will nicht mehr die Zeit nehmen. Klaus, herzlich willkommen und nochmal vielen Dank für dein schnelles Engagement.
Ja, ihr lieben Geschwister und Freunde an diesem Morgen, ich grüße euch ganz herzlich. Ich freue uns, dass wir gemeinsam Gott loben und preisen können. Für mich mein großes Anliegen, wenn wir einfach vor Gott stehen können und ihm alle Ehre sagen und uns freuen dürfen an der Gemeinschaft mit ihm und vor allem an der Gemeinschaft mit seinen Kindern. Das ist immer ein großartiges Geschenk, ihr Lieben. Und wir beginnen heute etwas anders. Ich habe euch auf den Stuhl so ein kleines Kärtchen gelegt und auf der Rückseite ist ein Lied, was über die Jahreslosen geschrieben worden ist. Ihr wisst ja, dass ich einmal im Jahr, am Anfang des Jahres, immer über die Jahreslosen predige, seit vielen, vielen Jahren. Und ich habe auch schon gesehen, ihr habt es auch an der Wand, das ist vom Karl Wohl Verlag diesmal, dieses Bild. Ich habe einmal ein anderes Bild ausgewählt, für mich persönlich und aus den verschiedenen Liedern, die zur Jahreslosung geschrieben worden sind, habe ich ein Lied ausgesucht, was mir besonders gut gefällt. Und das steht auch im Text auf eurem kleinen Zettel und wir werden dieses Lied jetzt einmal einspielen. Vielen Dank. Neu denken können. Gerade auch das Lied, was wir gesungen haben gemeinsam. Komm und lobe den Herrn. Und am Schluss heißt es ja dann, wenn meine Zeit gekommen ist, wird meine Seele dich ewig preisen, 10.000 Jahre und in Ewigkeit. Vielleicht das ist es auch meinem Alter mittlerweile geschuldet, dass ich manchmal in meiner Morgenandacht dann mich versuche zu erinnern an mein Leben, an meinen Gott zu denken und zu sagen, ja, wieder ein Tag in deine Gegenwart, aber auch wieder ein Tag näher an der Ewigkeit. Geschwister und Freunde, das ist ein Stück unseres Lebens. Und das tut so gut, dass wir uns daran erinnern können, dass dieser Gott mich in seiner Hand hält und dass ich mit ihm gehen darf. Du bist ein Gott, der mich sieht. 1. Mose 16,33 oder auch Genesis 16,13. Warum auch immer diesmal auf den ganzen Jahreslosungsbildern Genesis steht. Die meisten wissen, dass die ersten drei Bücher Mose eben eine andere Bezeichnung haben, wie Genesis, der Anfang, oder Exodus, Auszug und so weiter. Und an diesem Morgen möchte ich die Jahreslosung in so ein gewisses Spannungsfeld hineinsetzen aus dem Alten Testament. Nämlich einmal, du bist ein Gott, der mich sieht, eben aus 1. Mose. Und Mose hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Das lesen wir im Hebräerbrief im 11. Kapitel, Vers 27. Zwei Personen begegnen uns an diesem Morgen in unserer Predigt. Zwei Personen aus der Flucht. Einmal Hagar, die ägyptische Magd von Abraham und Sarai. Und einmal der Mann Mose auf der Flucht vor dem Pharao. Beide auf dem Weg in die Wüste. Und so manche kennen dieses Sprichwort, da hat man jemand in die Wüste geschickt. So manchmal beim Fußballspielen hört man manchmal, da wurde wieder ein Trainer in die Wüste geschickt. Oder irgendein Manager, man schickt in die Wüste. Und wer Wüste kennt, ich war zweimal in einer Wüste in dieser Welt und ja, das ist schon manchmal sehr beängstigend. So weit das Auge blickt, nur Sanddünen, kein Baum, kein Strauch, vor allem keine Wasserquelle. Und so könnte man das Leben der beiden Personen ja mit diesem Gedanken verbinden, ja, in die Wüste geschickt, auf der Flucht. Und wir wissen, wenn wir die Bibel kennen, so ein bisschen, sie gingen nicht freiwillig. Sie wurden in die Wüste geschickt, gewisse Umstände zwangen sie dazu. Und trotzdem, mit Menschen schreibt Gott Geschichte. Hier bei diesen beiden Personen, Menschen, die glauben und zweifeln, Menschen, die lange auf eine Verheißung warten, Menschen, die auf Erfüllung warten, irgendeines Sehnsuchten, irgendeines Traums. Wir sind solche Menschen. Und jeder persönlich kann so ein Stückchen in seine Lebensgeschichte hineinschauen, wo wir versucht haben, etwas zu verstehen, das, was Gott meint zu mir. Ist das der Weg, den ich gehen soll, wie wir auch in diesem kleinen Video gesehen haben? Stehen wir manchmal vor, ja, einem Stoppschild oder einer Einbahnstraße. Und Gott will uns zurückführen auf den richtigen Weg. Wenden wir uns zunächst einmal dieser Person Hagar zu. Ihre Lebensgeschichte hängt ganz eng mit Abraham und Sarai zusammen. Dieses Ehepaar stammt aus Ur in Chaldee oder Mesopotamien, dem heutigen Irak. Und sie haben eine Zusage von Gott bekommen und darauf sind sie aufgebrochen. Aus 1. Mose 12 können wir das nachlesen. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland, von deiner Freundschaft und aus deiner Verwandtschaft, aus deines Vaters Haus, in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst dein Segen sein. Und weiter lesen wir diesen Text: Aber Sarai war unfruchtbar und hatte keine Kinder. Wie ein roter Faden zieht sich das durch das Leben von Sarai. Eben noch dieses große Versprechen Gottes: Ich will euch zu einem großen Volk machen. Ich werde euch das Land Kanaan geben. Und wir erleben, was passiert. Nämlich erstmal gar nichts. Beide werden älter. Zum Teil eine ja sehr spannende Lebensreise, wenn wir die Reise nach Ägypten betrachten, mit den ganzen Umständen, manchmal ganz schön abenteuerlich unterwegs. Aber sie sind dann im verheißenen Land. Dort wohnen sie und in 1. Mose 16 lesen wir noch einmal: Sarai, Abrahams Frau, gebar kein Kind. Und sie hatten aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und nun kommt mit der dritten Person, mit Hagar, kommt Bewegung in diese Geschichte dieses Ehepaars. Interessant ist, Hagar, semitischer Name, bedeutet Flucht. Sarai erhofft sich von dieser endlosen Warteschlange, irgendetwas muss passieren. Und so lesen wir in 1. Mose 16 weiter: Und Sarai sprach zu Abraham: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob sie vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorcht der Stimme Sarais. Die Idee mag erstmal vielleicht verwerflich sein. Vielleicht so Abrahams willfährige Gehorsam mag uns erstaunen oder befremden. Aber wenn wir so in die Geschichte eintauchen, so war das im Alten Orient ganz natürlich. Da war die Rolle einer Leihmutter, war dort normal. Sarais Magd sollte also die Rolle dieser Leihmutter übernehmen und man hat dann Folgendes formuliert: Wird das Kind, der Leibmagd, aus dem Schoß der Herrin geboren, wird es als vollberechtigtes Glied der Familie anerkannt. Und nun sehen wir noch einmal das Leben Sarais. Ihre Geduld war irgendwann zu Ende, sie ist immer älter geworden. Und sie dachte, ich muss dem Gott mal ein bisschen auf die Sprünge helfen, dass wir das mal ein bisschen beschleunigen, die ganze Geschichte. Bin alt geworden, ich werde wahrscheinlich kein Kind mehr bekommen. Und dann geschieht das und sie bekommen dann von Hagar diesen Sohn Ismael. Und das war dann ein Wendepunkt im Leben von Sarai, von Hagar und auch von Abraham. Und diese Schwangerschaft sorgt natürlich zu Konflikten zwischen den beiden Frauen. Sie demütigen, sie verachten sich gegenseitig. Und das Problem der Leihmutterschaft ist ja nichts Neues, Freunde. Auch in unserer Zeit wird ja sehr oft diskutiert darüber und wir wissen, dass es bei uns in Deutschland verboten ist, Leihmutterschaft. Und deswegen müssen Frauen dann ins Ausland gehen. Aber das ist nicht das Thema heute. Für Hagar scheint die Situation ja ausweglos zu sein. Diese ganze Diskussion, diese Erniedrigung, die sie erlebt hat, und dann flieht sie. Heimatlos läuft sie irgendwo in die Wüste zu einer Wasserquelle, die dort bekannt war. Und nun beginnt die Geschichte Hagars mit dem lebendigen Gott. Der schickt einen Engel und der sagt dann zu ihr: Hagar, Du hast eine große Verheißung für dein ganz persönliches Leben. Kehr zurück zu Sarai und zu Abraham. Und in 1. Mose 16,10 lesen wir, dass sie eine Verheißung bekommt, wo es heißt, dass sie eine große Menge an Volk werden, die man nicht zählen kann. Und das prophezeit der Engel ihr für ihr Leben und für das Leben ihres Sohnes Ismael. Und Hagar betet an dieser Wasserquelle und stellt fest, du bist ein Gott, der mich sieht. Diese Aussage ist eigentlich außergewöhnlich. Denn es geht um eine Selbstwahrnehmung von Hagar. Hagar hat das Gefühl, gesehen zu werden. Sie hat das Gefühl, von Gott anerkannt zu werden. Nicht mehr nur diese einfache Magd, die benutzt wurde. Und wenn sie das Gefühl hat, von Gott gesehen zu werden, so habe ich einen kleinen Kommentar mal gelesen von der Theologin Anne Kampf. Sie schreibt dazu, du bist ein Gott, der mich sieht. So hat es im Hebräischen verschiedene Bedeutungen. So kann der hebräische Begriff sehen wörtlich als du bist Gott, der mich Sehende verstanden werden. Oder auch Gott schaut auf mich, beziehungsweise Gott sieht nach mir. Und das ist dieses Gesehenwerden, das Besondere an dieser Geschichte. Hagar in der Wüste, total verzweifelt, und sie bekommt jetzt diese Stärkung von dem Engel mit dieser Zusage. Und diese Zusage wird für ihr ganzes Leben wichtig sein. Und für die Zukunft ihres Lebens wird das sie hindurchtragen. In diesem Moment möchte ich einmal auf dieses Spannungsfeld nochmal eingehen, nämlich, du bist ein Gott, der mich sieht, und Mose hielt sich an den, der nicht sehe, als sehe er ihn. Vor einem Jahr hatte meine Frau einmal diesen Gedanken, und den hat sie sehr stark beschäftigt. Ein Gott, den ich nicht sehe, und trotzdem ist so, als würde ich ihn sehen. Dann hat sie mich gebeten, mach mir doch ein Schild, wo dieser Text draufsteht, und den möchte ich gerne an meine Tür heften. Immer dann, wenn ich an dieser Tür vorbeigehe, möchte ich mich daran erinnern, dass ich einen Gott habe, den ich nicht sehe, aber trotzdem so lebe, als würde ich ihn sehen. Immer wieder neu diese Stärkung empfangen, jawohl, er ist da, er ist in meinem Leben. Hagar hat das Gefühl, von Gott gesehen zu werden. Während Mose eine grundlegende Glaubenserfahrung macht, ich erinnere nur an den brennenden Bornbusch, eine Glaubenserfahrung macht, die seinen ganzen Lebensweg bestimmt hat. Im Hebräerbrief, im 11. Kapitel, lesen wir von den Glaubenshelden oder Glaubensheldinnen. Und da heißt es dann, durch den Glauben, so wird im Vers 27 berichtet, verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe in ihn. Und Freunde, dieses Spannungsfeld, das da hineingestellt werden zwischen den beiden Persönlichkeiten, zwischen Hagar und zwischen Mose, vielleicht ist auch dir manchmal in deinem Leben schon so passiert. Auf jeden Fall denke ich, dieser Gedanke, Gott sieht mich, ist einmal dieser wunderbare, tröstliche Gedanke. Er sieht mich in meinen Lebenssituationen. Und so werde ich manchmal diesen Gedanken umsetzen können. Jawohl, Gott sieht mich da gerade, wo ich jetzt bin. Aber dieser Gedanke kann natürlich auch nicht nur Freude, Geborgenheit oder Sicherheit in meinem Leben ausrichten, sondern es kann auch Furcht und Ängste ausliefern. Gott sieht mich in meiner Lebenssituation. Und wenn ich dann nicht das richtige Gottesbild habe, Freunde, ja, wenn ich nur den Gedanken des strafenden Gottes habe, der nur darauf wartet, wenn ich um die Ecke komme, dass er mit der Keule zuschlägt. Nein, Freunde, wir haben ein anderes Gottesbild. Das Bild eines liebenden Vaters durch Jesus Christus, der mir alle meine Schuld vergeben hat und der mir Zusagen gemacht hat für mein ganz persönliches Leben. Im Johannes-Evangelium im 1. Kapitel lesen wir, wie viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Freunde, du bist ein Kind Gottes, wenn du das aufgenommen hast in dein Leben. In diese Gewissheit steckt der Heilige Geist hinein, tief in deine Seele, die dir niemand rauben kann. Verbindung dazu möchte ich ganz gerne aus dem 1. Johannes, im 1. Kapitel, den Vers 9 dazu nehmen. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist der Thron gerecht, dass uns die Sünde weggibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Freunde, das ist einer der zentralen Verse unseres Lebens für uns ganz persönlich. Das ist nämlich der Unterschied zum alten Bund damals. Wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist der Thron gerecht. Er vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und ich möchte heute Morgen euch ermutigen, diese beiden Verse als Lernverse zu sehen. Wenn ich dich heute Nacht um 3:30 wecke und ich sage, was steht im 1. Johannes 1, Vers 9, dann muss das wie mit der Pistole geschossen kommen. Wenn wir unsere Sünde bekennen. Zwei Lernverse, die auf den Tafeln unseres Herzens stehen sollen, Freunde. Und ich möchte einen Text aus dem Alten Testament einmal nehmen, nämlich aus Sprüche 3, Vers 3. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Hänge meine Gebote an dein Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die Gott und den Menschen gefallen. Interessant, Kolosser 3, Vers 3. Kann man sich wieder eigentlich gut merken. Ne? Sprüche 3, Vers 3, Kolosser 3, Vers 3, schreibt Paulus an die Gemeinde zu Korinth, an die Gemeinde zu Korinth, 2. Korinther 3, Vers 3. Es ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid durch unser Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf die fleischernen Tafeln eures Herzens. Freunde, und das ist so wichtig, dass wir Wort Gottes in unserem Herzen tragen. Wir haben nicht immer die Bibel dabei. Mittlerweile, die meisten haben sie dabei, indem sie ein Handy haben. Denn die meisten haben eine Handy-App von der Bibel auf ihrem kleinen Smartphone. Aber es muss in unserem Herzen verankert sein, dieser Gedanke, der ist mir so wichtig an diesem Morgen, dass du weißt, jawohl, auf deine Herzenstafel ist eben das geschrieben. Ich bin ein Kind Gottes. Niemand kann mir aus der Hand Gottes reißen. Und ich weiß, wenn ein Fehler in meinem Leben gelaufen ist, wenn Sünde in mein Leben hineingekommen ist, was ja passiert, dann weiß ich, dann kann ich zu diesem Vater im Himmel gehen. Ich darf meine Schuld bekennen. Er ist treu und gerecht, er vergibt mir seine Schuld im Namen Jesu. Er steht an der Seite Gottes und vertritt uns. Kehren wir zurück zum Leben von Hagar noch einmal. Ihre Lebensgeschichte geht weiter und wenn wir das so lesen, ist sie nicht auf Rosen gebettet. Zunächst gebiert sie also Ismael, ihren und Abrahams gemeinsamen Sohn. Doch als Sarai selbst, wie Gott es ja versprochen hat, schwanger wird, da wollen sie nicht mehr gemeinsam irgendwo leben, sondern Abraham und Sarai beschließen, wir schicken sie mit ihrem Sohn in die Wüste. Und da lest im 1. Mose 17, können wir danach lesen, wie das geschehen ist. Und genau in diesem Spannungsfeld, das ist manchmal so unbegreiflich, genau in diesem Spannungsfeld, einmal wird sie in die Wüste geschickt, einfach ja fast dem Tod überlassen. Und dann bricht Gott nochmal Abraham und Sarai an, indem er sagt, siehe, ich habe einen Bund mit dir gemacht. Du sollst ein Vater vieler Völker sein. Darum soll dein Name nicht länger Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Und weiter, du sollst Sarai, deine Frau, nicht länger Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Warum? Abraham bedeutet hoher Vater. Abraham bedeutet Vater vieler Völker. Und Sarai, die Fürstliche, soll nun die Fürstin genannt werden. Zwei, ja, Privilegien, die Gott diesem Ehepaar verleiht. Vater vieler Völker und Sarah, die Fürstin. Und Hagar? Wird sie jetzt übersehen? Nein, Freunde. Der Engel spricht zu ihr, dass sie das nicht vergessen darf und dass sie nicht übersehen ist, sondern dass sie einen Weg hat mit Ismael und mit ihrem Sohn. Ich blende noch einmal in 1. Mose 16. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr. Siehe, du bist schwanger geworden. Du wirst einen Sohn gebären, dessen Name sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Und jetzt, er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wieder jedermann und jedermann Hand wieder ihn. Und er wird sich alle seinen Brüdern vor die Nase setzen. Wow. Ismael wird noch einmal erwähnt im 25. Kapitel. Da heißt es, und das Alter Ismaels war 137 Jahre. Er verschied und starb und versammelte seinen Vätern. Und er wohnte in Havila bis nach Schur, östlich von Ägypten, nach Assyrien hin. So ließ er sich nieder mit all seinen Brüdern vor die Nase. Also, ein alter Kampf ist da entstanden damals. Dabei hat Ismael so einen wunderbaren Namen eigentlich von Gott bekommen. Denn der Engel sagt ja, du sollst ihn Ismael nennen. Und Ismael bedeutet, Gott erhört. Das war nicht die Position, wo Gott Hagar gesehen hat in der Wüste, wo kein Wasser war und wo sie sagt, heb deine Augen auf und da war plötzlich ein Wasserbrunnen zu sehen von Gott geschaffen. Eine wunderbare Bedeutung, Gott erhört. Aber wenn wir in unsere Geschichte hineinschauen, so ist das Problem bis auf den heutigen Tage akut. Der Konflikt zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn. So haben manche Entscheidungen, Geschwister, Auswirkungen für unser ganz persönliches Leben. Weichenstellungen, die ich einmal gestellt habe irgendwo, Auswirkungen für mein ganzes Leben. Ich habe schon zwei, dreimal bei euch erwähnt, damals, wie ich eben Christ wurde in Lübeck. Ich war ja für ein halbes Jahr nur abgeordnet an die damalige Grenzschule. Und wie ich dann verstanden habe, Gott möchte, dass Lübeck der Platz ist, wo ich dich haben will, dann bin ich eben nach Lübeck gekommen. Und mein Lebensschiff hat sich total verändert. Familienhaus verlassen, eigenes Haus in Hessen und all diese Dinge. Und bin dann in Lübeck geblieben. Und wenn ich jetzt zurückblicke, über 50 Jahre, kann ich sagen, danke Vater im Himmel, ich habe dich damals richtig verstanden, was du in mein Leben hineingesagt hast. Und so haben Entscheidungen Auswirkungen für unser Leben im Positiven oder auch im Negativen, Freunde. Und so haben wir Auswirkungen dieser Geschichte zwischen Ismael und dem späteren Sohn von Abraham und Sarah, hat es ganz für die Auswirkungen bis in den heutigen Tag, der Streit zwischen dem Volk Israel und den Arabern in der heutigen Zeit. Ja, Auswirkungen über die Jahrtausende, ist unvorstellbar eigentlich, aber es ist eben so. Ja. Habe ich nur gefragt, warum alle in diesem Jahr Genesis geschrieben haben. Auf allen Plakaten, wir haben ja 7 oder 8 verschiedene Lieder über die Jahreslosung, verschiedene Motive, der Kavol Verlag ist dieses Bild, aber überall steht Genesis 16, 13, warum auch immer. 1. Mose 16, 13 ist uns so bekannt, ne? Aber vielleicht will man uns mal hineinführen in die anderen Begriffe aus den alten Mosebüchern. Also, Jahreslosung zitiert hier einen Text, der aus dem Mund einer Frau kommt. Und das ist neu bei dieser Losung, Freunde. Ein Zitat, was ich gelesen habe von dem Theologen Thomas Naumann, Professor an der Universität Siegen für alttestamentliche Exegese. Er sagt, Hara ist die erste Frau der Bibel, die einer rettenden Gottesbegegnung gewürdigt wird und die einzige Frau, die von Gott selbst Väterverheißung erfährt. Wow, das ist natürlich ziemlich theologisch, ne? Denke ich mal. Ich wiederhole das nochmal. Also dieser Professor für alttestamentliche Exegese, also alttestamentliche Auslegung, sagt, Hagar ist die erste Frau der Bibel, die einer rettenden Gottesbegegnung gewürdigt wird, die einzige Frau, die von Gott selbst Väterverheißung erfährt, nämlich ich will dich zu einem großen Volk machen. Du wirst also sehen, du bist nicht alleine, sondern du und dein Sohn, ihr werdet einmal ein großes Volk sein. Natürlich mit all den Einschränkungen, die wir dann später einmal lesen. Übrigens, im Islam wird die Geschichte von der Hagar auch erzählt. Das ist ganz interessant. Dort erfährt Hagar so eine Würdigung, nämlich auf der Wallfahrt nach Mekka, da zieht man an einem Brunnen vorbei. Und der Brunnen und diese Quelle heißt Samsam. Und der Überlieferung nach ist das die Quelle Sarais, die Quelle Hagars. Und die Tradition bezieht sich auf diese Erzählung, wo Hagar in die Wüste geschickt wird mit ihrem Sohn Ismael und von Gott letztendlich gerettet wird. Und der Gedanke lesen wir auch in der Bibel noch einmal in Kapitel 21. Und Gott tat ihre Augen auf und da sah sie plötzlich einen Wasserbrunnen mitten in der Wüste. Da ging sie hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Knaben zu trinken. Freunde, du bist ein Gott, der mich sieht. Aber Sarah war nicht verlassen, Hagar war nicht verlassen. Gott hat eine Zusage für beide Personen. Jetzt könnten wir fast denken, wenn wir das so lesen, du bist ein Gott, der mich sieht. Ein Gott, also wir können ein beliebiges Gottesbild dort einsetzen. Und wir lesen mit manchen Menschen, wenn wir in Berührung kommen, was sie für ein Gottesbild haben. Oft so ein selbst zusammengebautes, von allen Punkten und ein bisschen was, was in ihr Lebensbild so hineinpasst. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ist es ein beliebiger Gott, an den wir glauben? Und deswegen möchte ich heute im Zusammenhang noch einmal ganz kurz klarstellen, an welchen Gott wir eigentlich glauben. Zunächst der weit gefasste Begriff des Schöpfers Gott. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also sehr weit gefasst. Dann kommen wir zur ersten Einengung. Zur Zeit der Erzväter sprechen wir von dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und später mit dem Zusatz, dem Gott, der mit starker Hand uns aus Ägyptenland geführt hat. Und neutestamentlich schreibt Paulus an die Gemeinde zu Korinth von dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Drei dieser Gottesbilder, die die Einengung bringen von dem Schöpfergott einmal hin zu dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Also die Einzigartigkeit, das Alleinstellungsmerkmal. Aber auch die Muslime bekennen, dass Allah einzigartig ist. Können wir nachlesen in Sure 112. Aber jetzt kommt die große Einschränkung im Islam. Er hat keinen Sohn. Lesen wir in Sure 2, Vers 116. Daraus ergibt sich ein Gottesverständnis, Freunde, und sehen plötzlich, es passt nicht miteinander. Das Gottesbild, was wir haben, und das Gottesbild der Menschen, die Allah in ihrem Leben verehren. Also Allah und der dreieinige Gott, an den wir glauben, ist nicht derselbe, Freunde. Wie es manche heute versuchen, zusammen zu puzzeln. Irgendwie muss das doch zusammenpassen. Die drei großen monotheistischen Weltreligionen, Judentum, Christentum, Islam, irgendwo muss doch Verzahnung sein. Natürlich lesen wir in allen gewisse Positionen. Alle berufen auf Abraham und so weiter und so fort. Aber wir sehen, es gibt dann Einschränkungen. Und wir glauben eben nicht, dass Gott keinen Sohn hat. Nämlich in Jesus Christus liegt ja unsere Erlösung. Da liegt ja das, was uns ausmacht als Kinder Gottes. Und deswegen hast du es schon erwähnt, wir laufen keiner Religion nach. Man spricht von den monotheistischen Religionen, Freunde. Eigentlich ist es keine Religion, sondern wir glauben an den Sohn Jesus Christus, der durch seinen Tod auf Golgatha und den Weg zum Vaterherzen frei gemacht hat. Dieses ganze Thema, Freunde, schließt ein Thema mit ein, mit dem wir täglich konfrontiert sind. Nämlich das Thema Flucht und Vertreibung und ihre leidvollen Folgen. Teilweise haben unsere Eltern und Großeltern das auch noch erlebt. Meine Eltern, beide im Zweiten Weltkrieg im Einsatz, meine Mutter an der Ostfront, von Stalingrad zurück bis nach Berlin zum Endkampf auf dem Hauptverbandsplatz, mein Vater an der Südfront, gefangen in Italien nach Afrika transportiert worden. Meine Mutter erhielt einen Brief vom Großdeutschen Reich, dass ihr Mann gefallen wäre im Zweiten Weltkrieg. Und am 1946 bekam sie plötzlich einen Brief aus dem Gefangenenlager. Hier bin ich. Ich lebe. Ich bin hier im Gefangenenlager. Freunde, was unsere Großeltern und Eltern, was die erlebt haben, unvorstellbar für meine Generation. Ich 48 geboren, also eine Generation, die nur Frieden erlebt hat, wo es eigentlich immer besser wurde. Und jetzt liegen uns diese Bilder her in unser Wohnzimmer direkt von den Kriegsgeschehen auf der Welt. Oft weit weg von uns, wir registrieren das zwar, aber es hat keine Auswirkungen für unser Leben und für unseren persönlichen Lebensstil. Und seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine hat sich das Bild etwas geändert, Freunde. Auch wir in Deutschland sind plötzlich davon betroffen. Viele Bürger unseres Landes haben Flüchtlinge aufgenommen, andere spenden Material und Geld, andere sind im Einsatz für die Ukraine. Und Freunde, seit Beginn der Menschheitsgeschichte haben sich im Krieg und seiner Folgen immer wieder wiederholt. Ich habe zu Hause einen dicken Bildband stehen, die Geschichte der Menschheit steht als Titel auf diesem großen Bildband. Und ich könnte darüber schreiben, die Geschichte des Krieges. Nämlich, wenn man so ein Bildband einmal durchschaut, durch die Jahrhunderte hindurch, da war ja eigentlich immer Kriege irgendwo. Und immer wieder hat ein Volk sich erhoben gegen das andere. Und deswegen lesen wir im Neuen Testament, es wird Krieg und Kriegsgeschrei geben. Und dann trotzdem wollen wir für Frieden beten. Und wir sind ja dankbar in unserem Land, dass wir so lange Frieden hatten und in diesem Frieden leben durften. Also das Thema Krieg und Friede wird uns auch hier wieder immer wieder beschäftigen. Und nun habe ich noch mal ein Zitat gelesen von diesem berühmten Professor Thomas Naumann, dass er sagt, an der Geschichte der Hager an der Quelle, das Elend, Flucht und Vertreibung und die anschließende göttliche Rettung aus der Wüste einprägsam und in der Bibel einzigartig an einem Einzelschicksal zeigt. Ich wiederhole noch mal ganz kurz. Also die Geschichte von Hagar an der Quelle wäre das Elend von Flucht und Vertreibung und die anschließende göttliche Rettung in der Wüste einprägsam und in der Bibel einzigartig einem Einzelschicksal gezeigt. Zitat Ende. So erleben wir es eben in unserem Umfeld. Und so haben eben unsere Eltern erlebt, ganz stark. Und wir können nur beten, dass wir trotzdem Frieden haben in unserem Land und dass wir auch dafür für Frieden beten. Obwohl wir letztendlich wissen, es wird keinen Frieden geben in dieser Welt, solange Jesus nicht hier seine Herrschaft ausrichtet. Oder noch voller, wenn alle Menschen Jesus annehmen würde, Freunde, dann hätten wir Frieden auf dieser Welt. Wie kann man so eine vorausschauende Sicht nur begreifen? Wie kann man sowas verstehen, was Gott da sagt, eben an das Ehepaar Abraham und Sarah oder an Hagar und ihren Ismael? Denn Gott sieht das eben, der dreieinige Gott, der außerhalb von Raum und Zeit steht. Er kann sagen, was gestern war, was heute ist und was morgen geschehen wird. Und der König David, er beschreibt diesen Gedanken im Psalm 139. Er sagt, Herr, du erforschst mich, du kennst mich. Ich stehe oder ich sitze, du weißt es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und er kommt zur Erkenntnis. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Das sagt der große König David. Und Freunde, eigentlich, wenn wir ehrlich sind, müssen wir auch sagen, diese Erkenntnis ist so hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Freunde, wir können in dieser Dimension einfach nicht denken. Wir sind eingeschlossen in Raum und in Zeit. Wir kennen dreidimensional. Das können wir uns vorstellen. Und Zeit, dieser unerbittliche Diktator unseres Lebens, möchte ich einmal ganz krass missformulieren, der uns treibt, immer vorwärts treibt. Nie zurück, immer nur vorwärts. Und so unser Lebensspanne einteilt in Jahre, in Monate, in Tage, in Minuten, in Sekunden. Und irgendwann werden wir am Ende unseres Lebens stehen, Freunde. Und wie gesagt, manchmal denke ich morgens, Vater, wieder ein Tag dichter an der Ewigkeit. Ich kann das nicht verstehen, Freunde. Ich kann das nicht begreifen. Wir können das nicht fassen, weil wir nicht in dieser Dimension leben, in der Gott lebt, nicht Ewigkeit. Und Freunde, das ist auch, was uns so fasziniert an der Person Jesu. Einmal dieser Gedanke, er kam ja von Ewigkeit und wird in Ewigkeit sein und lässt sich plötzlich hineinnehmen in das Diktat der Zeit, in Raum und Zeit. Es ist so gewaltig, eigentlich der Gedanke, Jesus verlässt die Ewigkeit, um hier als Kind geboren zu werden, durch diese Welt zu gehen und dem Diktat der Zeit untertan zu sein. um deinen Weg zu vollenden und dann gen Himmel zu fahren und zu versprechen, ich komme wieder, Freunde. Und so warten die Christen seit Anfang an. Die ersten Christen, für die war doch vollkommen klar, wenn Jesus sagt, ich komme wieder, dann war für die vollkommen klar, natürlich kommt er wieder. Und die haben darauf gewartet, ganz irreal.
Amen.
Und durch die Jahrtausende hinweg haben Christen diesen Gedanken gehabt, er wird wiederkommen. Und ich weiß noch, in den 70ern war so eine ganze, alle Naherfahrung, auch in Deutschland. Jesus kommt wieder. Und mein Bruder Heinz Eckleder, den ihr auch kennt, schrieb damals in unserem Gemeindebrief, erleben wir noch die 80er Jahre. Weil das so markant war damals, so diese Naherwartung. Und immer wieder erleben wir solche Wellen, wo diese Naherwartung ganz greifbar wird. Und gerade dann, wenn es eben wir mit großen Kriegen oder mit großen Lebenskrisen ist, dass diese Naherfahrung sichtbar wird. Ich kann es nicht begreifen, schreibt der große König David. Und ich schließe mich dem gerne an. Die Wüstenerfahrung einer Hagar mit Ismael, eines Mose und zuletzt auch im Leben Jesu. Nämlich das Gefühl von Leere, von Erschöpfung, Enttäuschung, von Hunger und Durst, wird der ein und andere von uns auch erlebt haben. Also ich kenne in meinem Leben auch Wüstenerfahrungen. Es ist nicht nur, dass ich mal selbst real in der Wüste war, sondern Wüstenerfahrungen, wo man plötzlich mal, Gott, wo bist du? Habe ich dich nicht verstanden? Was meinst du? Wo ich durch eine Wüste gehe in meinem geistigen Leben. Deswegen singen wir auch manchmal eben, erneuere in mir die Freude der Rettung. Oder schenk mir neu deinen Heiligen Geist. Entfache das, was nur noch als Glut da ist, wieder zur hellen Flamme. Das sind alles Wünsche, die wir ja formulieren im Lied. Letztendlich ja wie ein Gebet, was ich in meinem Leben weitergeben möchte. Und für mich ganz persönlich dann. Und dann erleben wir natürlich auch diese Höhen, wo Gott uns ganz nah ist und wo wir fast denken, oh, jetzt könnten wir in der Gegenwart Gottes gerne sein. Hagar erfährt Zuspruch, Anerkennung und Unterstützung. Gott hat sie nicht vergessen, Freunde. Gott vergisst dich persönlich nicht, egal in welcher Lebenssituation du heute stehst. Mose findet Zuflucht bei dem Priester Midian und wird zum Führer des Volkes Israel. Und Jesus erhält nach der Versuchung Stärke durch einen Engel, wo es dann heißt im Matthäus-Evangelium, da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten die Engel zu ihm und dienten ihm. Und wie hat Herr Jesus geantwortet? Er hat nie diskutiert, sondern er hat immer mit Wort Gottes geantwortet, die in seiner Seele ja auf den Tafeln des Herzens stand. Und Freunde, deswegen brauchen wir Worte in unserem Leben, die wir dem Feind entgegensagen können, wenn er uns mal wieder unsere Kindschaft eben streitig machen will durch irgendeine Situation. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, denen gab er die Macht, Gottes Kind zu werden, die an seinen Namen glauben. Freund, du bist ein Kind Gottes und lass dir das nicht rauben. Und so löst sich auch das Spannungsfeld einmal in diesem Gedanken, in der persönlichen Erkenntnis von Hagar. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und in der Glaubenserkenntnis des Mose. Mose hieß ja an den, der nichts sah, als sähe ihn. Und das wünsche ich uns an diesem Tag hinein, dieses neue Jahr 2023, dass wir beides erleben. Du bist ein Gott, der mich sieht. Oder auch manchmal, ich halte mich an dich, obwohl ich dich nicht sehe, als würde ich dich sehen. Du großer Gott, du Herr Jesus Christus. Amen.
Amen.
Und ich würde gerne noch einmal dieses Lied einspielen. Der Text steht heute auf eurem Zettel.
Euch die Bedeutung klar geworden ist, auch dieser Predigt heute Morgen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Warum ist das so wichtig? Und warum ist deine Predigt so wichtig? Du hast es gesagt, weil das mehrfach in der Bibel steht. Das zieht sich durch die ganze Bibel. Und es gibt so Grundsätze, wenn etwas mehrfach in der Bibel steht, dann ist es ganz besonders wichtig. Und du hast es mit Abraham angefangen, mit Ismael, der zustande gekommen ist durch einen Ehebruch, Sünde eigentlich, auch wenn angetrieben von der Ehefrau, was ja schon mal sehr seltsam ist. Und dieser Ismael, das ist der eigentliche Urvater des Islam. Wir denken immer, das war Mohammed, wird uns immer gesagt. Die Abrahamsgeschichte ist 3000 Jahre alt. Mohammed lebte im 7. Jahrhundert. Und er hat eine Verheißung gehabt, wie du gesagt hast. Ihr werdet ein großes Volk werden. Und heute glauben über 2 Milliarden Menschen auf der Welt an den Islam. Eine unglaubliche Geschichte. Aber wisst ihr, wann der Islam zum ersten Mal überhaupt urkundlich erwähnt worden ist? Das war im Jahr 666 nach Christus. Kennt ihr die Zahl? Und was steht in der Bibel? Wer sagt, dass Gott keinen Sohn hat, das ist der Antichrist. So gehört das zusammen. Und wir müssen das verstehen. Und das, worüber du heute gesprochen hast, das ist tagesaktuell. Das ist das, was wir heute erleben. Na? Der mich sieht. Wir stehen unter Beobachtung. Und da ist einer in der Schweiz, der ein Gotteskomplex hat, der sagt, ich bin größer als Gott. Der sagt, ich nehme jetzt der Menschheit die Seele und dafür kriegt ihr alle digitales Material in die Gehirne gepflanzt, damit meine Computer euch dann steuern können und ich euch beobachten kann. Das ist das, was heute passiert. Heute, tagesaktuell, man kann es nachlesen, überall. Und da können wir mit aller Deutlichkeit Nein sagen, weil wir schon unter Beobachtung stehen. Und zwar die Beobachtung, unter der wir stehen, die kommt aus der absoluten und einzigartigen Wahrheit. Herzlichen Dank für deine Predigt.
Wir haben noch ein Lied. Wir können das immer so gegenseitig zusehen. Viele sagen mit dir, manchmal drehen wir auch um und schauen jemanden an und singen das einfach mit zufrieden sein mit dir, weil das so wichtig ist, das Zeichen, der wir leben. Und dafür danken wir dir, Herr, dass du seinen Frieden verheißen hast, ja, der unser Herz glücklich macht, in dem wir leben dürfen. Auch wenn um uns herum total wild und es tobt, du bist da. Danke dafür. Und dieser Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unser Sinn und Herz in Christus Jesu. Sei gesegnet im Namen des Herrn. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Gott befohlen.